Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin das erste Mal in Gechingen und das erste Mal in Gechingen in dieser Gemeinde. Ich muss sagen, war das nicht Leonberg?
Nee, das war da oben auf dem Berg.
Ach, das war hier ganz in der Nähe. Ich war noch nie. Ja, stimmt, das war ja dann, das war so Juni, Juli rum oder ja, irgendwas in dem Dreh, genau, richtig. Ich muss eins sagen, also ich war beeindruckt, die letzten, wenn man also hinter Stuttgart dann von der Autobahn runterkommt, sondern die letzten 15, 20 Kilometer so bis hierher, herrlich, also beneidenswert, ne? Also dann wie so ein Plateau manchmal und auch wie die Sonne noch durchschien, die Wälder jetzt in allen Farben zu sehen sind. Also es ist ein, ich sage mal wieder, der Herbst zeigt, dass zwar der Tod da ist, ja, die Natur, die legt sich langsam schlafen, ja, sie will überwintern, aber Gott zeigt uns in dem Ganzen immer noch eine Herrlichkeit, die nicht in Worte zu fassen ist. Ja. Die schönsten, die besten Maler, die größten Künstler, ja, nehmen sich immer die Natur als Vorbild. Und bis zum Ende, ja, egal wie groß der Künstler war, er staunt immer noch über den wahren Künstler Gott. Ja. Und Gott soll auch der Mittelpunkt nicht nur heute sein, sondern in unserem ganzen Leben, jeden Tag, 24 Stunden. Und so wollen wir ihn auch heute wieder ganz in den Mittelpunkt rücken, in diesen paar Minuten, die wir jetzt uns mit einem Thema beschäftigen werden oder nachdenken werden. Und ich würde euch ermutigen, Epheser 3 aufzuschlagen mit mir. Epheser 3. Und bevor wir jetzt zu diesem eigentlichen Text gehen, würde ich mal so mit einer simplen Frage einsteigen. Wer von euch hat es schon mal erlebt, dass er in irgendeiner Weise positiv überrascht wurde und es seine Erwartungen in allen Bereichen komplett übertroffen hat? Ne? Schon mal erlebt sowas? Plötzlich denkst du, boah, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, ja. Und ich sehe schon, ja, viele nicken. Was sind das für Momente so? Ne? Was fühlt man da so? Ja? Man möchte fast schon sagen, es ist so wie eine Art siebter Himmel, ja, in dem man sich befindet. Wow, unglaublich. Das könnte mir jeden Tag passieren, ne? Hätte ich nichts dagegen. Ja, und dann wäre zu viel, genau. Und dann plötzlich merken wir, ja, der Alltag holt dich wieder ein und ach, wie schön das war, ach, wenn sowas doch öfters mal wäre im Leben. Aber ich habe eine gute Nachricht. Genau das können wir im Leben öfters haben und zwar so oft wir es haben wollen. Nämlich in Epheser 3, Vers 20, sagt uns Paulus etwas sehr Interessantes. Er sagt, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Boah, okay. Also das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Einfach nochmal lesen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Übersetzt auf Deutsch, genau das. Genau die Frage, die ich vorgestellt habe. Genau das ist es, was Gott uns demonstrieren will in unserem Alltag. Dass er die Zügel in der Hand hält. Dass er, wenn wir ihm unser Leben ganz übergeben, er es auch unter voller Kontrolle hat und niemand über unser Leben bestimmen kann, einfach an Gott vorbei. Das geht nicht. Und dann, sagt uns Gott, dann geht es erst richtig los. Dein Leben mit mir geht erst dann richtig los. Und dann werde ich dir Dinge zeigen im Leben. Ich werde mich dir offenbaren im Leben. Und du wirst deinen Augen nicht trauen, dein Ohr nicht trauen. Du wirst nicht realisieren, was da eigentlich wirklich passiert. Nämlich warum? Weil Gott viel mehr tun wird, weit darüber hinaus, was wir je bitten oder auch nur zu hoffen wagen würden. Das nenne ich mal alle Erwartungen übertroffen. Und Gott hält das bereit. Jetzt mal eine ganz simple Frage. Vielleicht sagst du dir jetzt, wow, das hört sich ja gut an, aber irgendwie ist das in meinem Leben keine Realität. Warum ist das in den Leben der Christen so wenig Realität, diese Dinge? Warum? Ist es, weil Gott ja einfach etwas sagt und es dann vergessen hat? Mit Sicherheit nicht. Der Punkt ist der, eins ist sicher. Egal, was wir in der Schrift finden, was Gott sagt, wenn es sich nicht erfüllt in meinem Leben, dann ist eins sicher, dass es nicht an Gott liegt. Das ist sicher. Das heißt, jetzt muss ich das Problem bei mir suchen. Ja? Und oft ist es so, dass wir uns dabei ertappen, dass wir eigentlich gar nicht so wirklich den Weg 100% mit Gott gehen. Ja? Wir hinken vielleicht noch, wie es Elia damals formulierte oder die Frage stellte, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Vielleicht hinken wir noch mit einem Bein in der Welt, mit der anderen sind wir bei Gott. Und das ist oft ein Hindernis für Segnungen, die Gott vorbereitet hat. Das heißt nicht, dass Gott uns gar nicht segnet. Das will ich damit nicht sagen. Aber Gott hat Großes vor. Und wenn Gott Großes vorhat, ihr Lieben, zum Beispiel eine Stadt namens Ai zu erobern, dann ist es auch wichtig, dass wir ganz mit ihm gehen. Das ist wirklich wichtig. Weil sonst hindern wir ihn an den Segnungen, die er vorbereitet hat und versprochen hat. Wir hindern ihn dadurch, dass wir das, was wir auch gelesen haben am Schluss, den letzten Text in der Lektion im 5. Mose, dass wenn Gott sagt, wenn du in meinen Wegen wandelst, wenn du auf meine Gebote achtest, wenn du meine Weisungen wirklich dir zu Herzen nimmst, ja, dann, sagt Gott, was dann kommen wird, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber weil wir das oft nicht tun, weil wir seine Weisungen und Gebote übertreten, ja, fließt der Segen nur noch tröpfchenweise, anstatt dass er in Eimern ausgeschüttet wird. Und ihr Lieben, es liegt in unserer Hand. Es liegt wirklich ganz in unserer Hand. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Das ist eine gewaltige Verheißung. Und ich sage euch ehrlich, ich freue mich darauf. Ich freue mich, weil ich sehne mich danach, dass Gott in unserem Leben Dinge tut, wo wir einfach sagen können, ja, ich lese diese Dinge in der Bibel, in meinem Leben erfüllt sich das irgendwie alles nicht so richtig. Und wenn ich sehe, was Gott mit Mose getan hat, mit Josua, mit Daniel, mit Noah, mit Hiob und gewaltige Dinge, und warum passiert das mir im Leben nicht, dann sage ich, es liegt nicht an Gott. Es liegt definitiv nicht an Gott und ich will das erleben. Und das motiviert mich sehr, meine Beziehung zu Christus noch viel intensiver zu gestalten, noch viel mehr zu vertiefen. Und mir geht es heute um so die finale Phase vor der Wiederkunft Jesu. Und dass wir in der Endzeit leben, das ist auch faktisch durch die Bibel auch klar offenbart. 1844, 1798 beginnt eigentlich die Endzeit, 1844 dann richtig, ne? Und dass dann Jesus diesen Dienst übernommen hat im Allerheiligsten ab 1844 und dass jetzt wirklich die letzte Phase dieser Weltgeschichte und dass auch Laodicea, die Gemeinde, die wir heute repräsentieren, auch die letzte ist und nichts mehr danach kommt. Ja, das war's. Mit Ephesus fängt's an, mit Laodicea hört's auf. Das ist alles, das steht uns klar vor Augen. Und wir leben wirklich in einer Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr das, wenn ihr so Jesaja 5, Vers 20 mal vor Augen habt. Was sagt Jesaja dort? Wehe denen, die Gutes böse nennen und das Böse gut nennen, die Saures süß nennen und Süßes sauer und so weiter. Also die quasi alles auf den Kopf stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in den letzten 4, 5 Jahren durfte ich das massiv erleben, wie gerade alles, nahezu alles auf den Kopf geht. Gutes wird wirklich böse genannt, Böses wird wirklich gut genannt. Und du schaust hinaus und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Leute, ist das euer Ernst? Ja, es ist der Ernst dieser Gesellschaft. Und die Gesellschaft steuert mit Höchstgeschwindigkeit auf den Abgrund zu. Und das ist ein Zeichen, von dem Jesus sagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Und wie waren die Menschen zur Zeit Noahs? Was sagt uns die Bibel in 1. Mose 6? Sie waren so böse, dass Gott beschloss, die einzige Lösung für dieses Problem ist die Vernichtung. Das heißt, die einzige Lösung für das Problem einer Menschheit, die sich dem Bösen verschrieben hat, ist die Wiederkunft Jesu, die Vernichtung und die Erlösung derer, die sich Christus verschrieben haben. die Christus angenommen haben. Und jetzt, ja, die Bibel spricht auch von einer Zeit, die vor uns liegt, wie sie noch nie gewesen ist. Und ich möchte euch an dieser Stelle etwas sagen, das ist mir wirklich sehr wichtig. Wir hören jetzt in dieser Zeit berechtigterweise auch sicherlich viele Endzeitpredigten, weil die Geschehnisse in dieser Zeit ja eine deutliche Sprache sprechen in dieser Welt. Aber Endzeitpredigten, ihr Lieben, sind, oder sagen wir es mal so, es gibt Endzeitpredigten und Endzeitpredigten. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir den roten Faden in der Bibel nicht verlieren, diese Linie. Und eine Endzeitpredigt endet nicht damit, dass Feuer vom Himmel fällt und alles ist kaputt und fertig und so, jetzt bist du selber schuld dran und Gott hat es dir ja gesagt, sondern es geht mir darum, ihr Lieben, Gott wird Dinge tun auf dieser Erde, er wird Krisen herbeiführen, er wird Gewaltiges tun, was diese Erde noch nie erlebt hat, er wird die Erde richten, wie sie noch nie gerichtet wurde. Aber, ihr Lieben, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, sondern Gott ruft sein Volk. Und es gibt hinter all dem Ganzen der Sinn und Zweck dessen, warum Gott die Erde richtet und vernichtet, ist ja der, weil sie an einem Punkt angelangt ist, wo Gott nicht mehr zuschauen kann. Das Maß ist übervoll, aber das ist nicht der Hauptgrund, sondern es ist Zeit, sein Volk nach Hause zu bringen. Und darum geht es eben. Und wie gerne würde Gott, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, wie gerne würde er 8 Milliarden Menschen erlösen? Wie gerne? Nichts lieber als das. Denn wozu kam er vor 2000 Jahren? Was geschah auf Golgatha? Wozu geschah das alles? Genau deswegen. Aber Jesus zwingt niemanden. Und das ist ein Gut, was ein Mensch, das höchste Gut, was ein Mensch hat. Er ist frei in seiner Entscheidung. Er kann tun und lassen, was er will. Er kann sich gegen Gott entscheiden. Wenn wir jetzt ein paar biblische Figuren anschauen und wir sehen, was Gott alles getan hat durch bestimmte Menschen in der Bibel. Also er hat seinen Namen verherrlicht durch bestimmte Personen in der Bibel. Dann stelle ich mir automatisch die Frage, wie hat Gott das getan? Was ist denn das entscheidende Element gewesen, dass Gott seinen Namen verherrlicht vor der ganzen Welt? Ja, wenn wir sehen, ob er es durch einen Daniel getan hat oder durch die drei Freunde oder durch Noah oder durch wen auch immer, ja, Gott hat seinen Namen verherrlicht. Aber wodurch, ihr Lieben? Was war denn das entscheidende Element bei diesen Personen? Was würdet ihr sagen? Bitte? Gottvertrauen, das ist die Basis. Ohne das ist alles nichts. Geht es auch nicht. Und noch ein ganz entscheidender Faktor, ihr Lieben. Ihr werdet es überall sehen. Es ist die Treue. Die Treue zu Gott. Egal. Denn wisst ihr, in was für einer Gesellschaft wir heute leben? Wenn dir etwas nicht mehr gefällt, machst du was anderes. Auf allen Ebenen. Sei es auch, wenn dir dein Ehepartner nicht mehr gefällt, dann ist ja nicht schlimm, gibt ja noch genug. Treue, dieses Wort Treue, wofür das heute alles missbraucht wird. Geh mal in den Supermarkt, haben Sie unsere Treuekarte dabei? Was für eine Treuekarte, ich bin meiner Frau treu, sonst niemandem. Warum soll, also, das kann, treu, es wird suggeriert mit etwas, mit einem, lass es mich mal so ausdrücken, mit einem moralischen Wert. Ob ich jetzt beim Lidl oder beim Aldi oder sonst wo stehe, es wird suggeriert, diese Treue, also wenn du uns treu bist, dann kriegst du Rabatt und Prozente und irgendwann mal, wenn du 1000 oder was weiß ich Punkte, dann bist du der King hier und jeder 1000ste Einkäufer kriegt da 100 Euro geschenkt. Es wird, man schnappt sich die Leute womit? Mit sogenannter Treue. Ihr Lieben, Treue ist inflationär geworden heute, aber Treue ist nicht das, was wir in der Gesellschaft erleben. Treue ist etwas ganz anderes. Und ich möchte mal eben kurz in diesen Bereich eintauchen und vielleicht mal 2, 3 Personen aus der Schrift in den Vordergrund rücken, die wirklich Gott treu waren. Und was bedeutet Treue wirklich? Reicht es aus, wenn ich jeden Sabbat in die Gemeinde gehe, meinen Zehnten gebe? Brav bete und brav singe. Es ist ein Teil der Treue, aber ihr Lieben, Treue geht weit darüber hinaus. Und wir sehen zum Beispiel den Daniel. Der Daniel war ein Mann Gottes, der damals bei der Verschleppung nach Babylon mitgenommen wurde. Und es hatte gar nicht lang gedauert, wurde er in Babylon zu einer großen Persönlichkeit eingesetzt von dem babylonischen König damals. Jetzt schaut euch mal den Daniel an. Als es schon losging, in Kapitel 1 in Daniel, was tut der Daniel, als der König sagt, hey Daniel, du kannst zu mir kommen in meinen Saal, in meinem Thronsaal, die Tafel ist 50 Meter lang, also so viel Essen hast du in deinem Leben noch nie gesehen, du kannst haben, was du willst. Was hätten wir getan? Boah, cool, mach ich. Der Daniel sagt, König, weil er wusste, was die Gewohnheiten, die Essgewohnheiten der damaligen Kultur waren, so Hochkulturen wie Babylon, ja, da war ja wirklich, also je höher eine Kultur, desto niedriger der Standard der Ernährung. Ich will heute nicht über Ernährung sprechen, aber Daniel hat gesehen, was auf dem Tisch ist und dachte sich, mein lieber Mann. Und er fängt schon an, in kleinen Dingen, die für uns vielleicht unbedeutend sind, Gott treu zu bleiben. Und er sagt dem König, König, in allen Ehren, was du da hast, das ist gewaltig, das sprengt ja mein Verstand. Aber ich bin etwas anderes gewohnt, ich möchte was anderes essen. Kleinigkeit. Er hätte ja auch da sitzen können und hätte nur Trauben essen können. Ne? Oder sich nur ein bisschen Brot nehmen können. Muss ja nicht die Schweinshaxen oder was weiß ich, was er alles und den Wein. Aber er sagt dem König, er schenkt ihm reinen Wein ein. Und interessant ist, dass Gott sofort in diesem Moment handelt. Und er macht diese Geschichte mit den zehn Tagen. Nach 10 Tagen, ne? Nur Obst und Gemüse. Es ist interessant, wie Gott bereits in Kleinigkeiten beginnt, Zeugnis zu geben von sich durch seine treuen Kinder. Und ihr seht dann, die waren total, boah, die sind ja 10-mal klüger, die sind ja 100-mal klüger, die sehen ja viel besser aus, die sind ja viel vitaler, die sind ja viel fitter, die sind ja viel sportlicher. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das sein? Und die Menschen, die stehen vor Rätseln, ja. Und der Daniel macht schon einen guten Start und irgendwann mal, was passiert, wenn jemand Jesus treu ist? Er ist ein Dorn im Auge des Feindes. Und der Feind schmiedet eine Intrige gegen Daniel später, als Daniel schon einen höheren Posten hatte am Hof. Er schmiedet eine Intrige und er hat seine Leute dafür. Und es gelingt ihm, ihr Lieben. Und was passiert? Was passiert? Daniel wird wirklich zum Tode verurteilt. Und jetzt kommt das eigentliche Problem. Der König, der ja eigentlich allmächtig ist, ist plötzlich ohnmächtig. Er kann nichts mehr tun. Er kann ihm nicht raushelfen. Es ist ein Dekret und ein Dekret kann der König nichts. In dem Moment, wo der König ein Dekret zurückzieht, ist er nicht mehr König. Seine Glaubwürdigkeit ist erledigt. Und jetzt hat der König ein Problem. Warum? Weil der König den Daniel mochte. Er mochte ihn wirklich. Weil er wusste, Daniel ist ein loyaler Mensch, ein Mensch mit Prinzipien, ein treuer Mensch. Sowas habe ich in ganz Babylon kein zweites Mal. Und jetzt, der Teufel hat geschickt gearbeitet. Wisst ihr, was ich jetzt an dieser Stelle immer wieder höre, auch in unseren Reihen? Naja, die paar Tage, wo dieses Dekret war, hätte der Daniel doch jetzt mitmachen können und hätte einfach ein bisschen sich zurückhalten können und dann das wäre er schnell vorbei. In seinem Herzen dient er ja Gott und was sagt Jesus? Wen wird er vor dem Vater und vor den Engeln bekennen? Diejenigen, die ihn vor den Menschen bekennen. Interessant. Interessant. Das heißt, es geht um ein Glaube ist kein Versteckspiel. Ich stehe zu dem, was ich glaube, an wen ich glaube und wer ich bin. Und meine Identität liegt in Christus. Entweder ich stehe dazu oder es gibt Phasen, wo ich dann zumache, dunkel mache und ich stehe jetzt mal ein bisschen nicht so ganz dazu. Jetzt warten wir mal, bis der Sturm vorüber ist und dann stehe ich wieder dazu, wenn die Sonne wieder lacht. Ihr Lieben, ich stehe zu Christus ganz oder gar nicht. Zu jeder Zeit, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn es donnert, wenn es hagelt, wenn die Sonne scheint, egal wann. Ich stehe oder ich stehe nicht zu Christus. Und Daniel zeigt uns hier, wie wichtig es ist, zu Gott zu stehen in jedem Moment, egal wie schwierig es auch sein mag. Denn was wusste Daniel? Daniel wusste eine Sache. Gott ist mächtiger als jeder König und jedes Königreich auf diesem Planeten. Und wenn Gott will, kann er ihn bewahren. Wenn nicht, das war für Daniel nie. Es hat sein Leben, sein irdisches Leben, hatte keine Priorität. Für ihn war wichtig, dass er Gott treu bleibt, ihr Lieben. Und jetzt kommt etwas Entscheidendes. Durch diese Treue wurde er natürlich überführt von den Intriganten. Ne? So, die Löwengrube wartet auf ihn. Wir wissen, was am Ende rauskommt. Wodurch, ihr Lieben, wodurch kommt das raus? Also Gott verherrlicht seinen Namen. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. Das sind 10, 12, 15 hungrige Löwen. Du schmeißt jemanden rein, schnell kannst du gar nicht gucken, wie der weg ist. Und dann macht der König einen Tag später die Tür wieder auf und der sieht, der spielt mit den Kätzchen da drin. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann so etwas passieren, ihr Lieben? Wie kann so etwas passieren? Sowas passiert dann, wenn du Gott treu bist. Wenn Gott an erster Stelle steht, dann wird Gott. Und jemand hat mal gesagt, Gott bleibt dir nie etwas schuldig. Gott bleibt dir nie etwas schuldig. Kann sicher sein. Und plötzlich sieht das der König, die Beamten des Königs, die schauen da rein und trauen ihren Augen nicht. Und was passiert? Der König gibt ein Dekret heraus. Der einzig wahre Gott, ja, unsere ganzen babylonischen Götter, die könnt ihr alle in die Tonne kloppen, der einzig wahre Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. So verherrlicht Gott seinen Namen in der Welt. Wodurch? Durch seine Kinder, die ihm treu sind. Treue. Was ist passiert mit den drei Freunden? Da höre ich das Gleiche. Auch in unseren Reihen sagen Menschen, ja, also die hätten doch jetzt stehen da dort tausende von Leuten, ja, und dann ertönt das Signal und die goldene Statue und alle beugen sich, jetzt hätten die drei sich doch auch mitbeugen können. In ihrem Herzen dienen sie ja Gott. Und wenn das ganze Theater vorbei ist, dann gehen die ja wieder ihren Weg mit Gott. Sicher? Also Moment, in dem Moment, wo es darauf ankommt, für Gott im wahrsten Sinne des Wortes zu stehen, ja, im wahrsten Sinne, wenn es darauf ankommt, in dem Moment versage ich. Was bedeutet das? Dass Satan sein Ziel erreicht hat. Da ist niemand von den Tausenden, die da stehen in der Ebene Dura. Und wenn ihr euch mal beschäftigt mit der Geologie damals, mit der Geografie, nicht Geologie, Geografie damals, die Ebene Dura, wenn man da Leute aufstellen würde, da hätten Millionen von Menschen hingepasst. Und da waren auch wirklich etliche, die Bibel nennt uns keine Zahl, aber was er zusammengerufen hat, der König damals, das war enorme Massen und die standen dort und vor ihnen eine Statue aus Gold, weiß nicht, wie viele hundert Tonnen diese Statue gewogen hat. Vielleicht sogar schon über 1000. Und alle beugen sich. Nur drei nicht. Die müssen mal wieder aus der Reihe tanzen. Können die nicht auch wie jeder andere? Nein, können sie nicht, weil sie dienen einem Gott, den sie lieben und den sie vertrauen. Und jetzt wird es interessant, ihr Lieben. Die Wut, also Satan schäumt vor Wut, weil jetzt hat er sie. Und was macht Satan, wenn er vor Wut schäumt? Er macht alles schlimmer. Deswegen sagt er, heiz den Ofen 7-mal heißer an. Hätte auch so gereicht, aber macht 7-mal heißer. Das müssen wir uns mal vorstellen. Was haben die da alles reingeworfen, dass dieser oben Magnesium oder Phosphor oder was haben die da reingeworfen, dass der 7-mal heißer wird? Umso größer wird Gott verherrlicht. 7-mal heißer und sie gehen. Und was die drei Freunde nicht wussten, ihr Lieben, dass vor ihnen schon einer reingegangen war, ein Unsichtbarer, der erst im Feuer sichtbar wurde dann. Gott verherrlicht seinen Namen durch seine treuen Kinder. Und heute fragen wir uns, ja, warum von Gott hört man nichts und die Welt und man erlebt nicht so was Großes und dass die ganze Welt mal sagt, boah, das ist der wahre Gott, ja, dass Menschen sich bekehren. Warum nicht, ihr Lieben? Weil wir im entscheidenden Moment uns unter das Radar begeben, schön drunter, dass keiner sieht, keiner hört. Aber ihr Lieben, stellt euch vor, im entscheidenden Moment, als es um alles ging, in Gethsemane, hätte Jesus gesagt, ich breche ab. Ich schaff's nicht. Ich kann nicht mehr. Und Jesus hat gelitten in Gethsemane. Er hat wirklich gelitten. Und niemand war da, er war allein. Dort, als er jemanden gebraucht hat, als er zu seinen Jüngern sagt, betet mit mir, wacht mit mir, bitte unterstützt mich, helft mir, schlafen Sie ein. Im entscheidenden Moment, als er, wo die Bibel sagt, er war, er sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Das hast du von Jesus noch nie gehört, sowas. Jetzt kommt ein Moment, wo er wirklich auch fertig ist. Er ist wirklich kaputt und er sucht Unterstützung. Er braucht jemanden an seiner Seite, helft mir. Er fleht darum. Einmal. Jesus hat nie um Hilfe gefleht. Einmal. Und dieses eine Mal, wo er Hilfe braucht, lassen Sie ihn alle stehen. Überlegt mal, was wäre gewesen, wenn Jesus in dem Moment gesagt hätte, in seiner völligen Kraftlosigkeit, er war fertig. Vater, ich kann nicht mehr. Wir beenden es, hol mich. Es wäre vorbei gewesen. Und angesichts der Tatsache, dass er so viel Leid durchmacht, für alle die, die um ihn herum waren und in dem Moment, wo es wirklich darauf ankam, niemand zu ihm stand, was hätte ich getan? Wahrscheinlich hätte ich gesagt, ich mache es doch alles nur für euch. Und niemand hilft mir, niemand ist da für mich. Wozu mache ich das eigentlich? Was hätte ich gemacht? Ich hätte versagt. Aber Jesus ging bis zum Schluss. Und als sie am Kreuz, wo er Schmerzen hat, über ihn lachen und spielen mit seinen Kleidern und machen Witze und ja, komm doch herab vom Kreuz, zeig mal, was du kannst. Ne? Und machen sich wirklich, sie verhöhnen ihn in höchstem Maße. Kein einziges Wort der Rache, der Bitterkeit. Im Gegenteil, er sagt, Vater, vergib ihnen. Jesus stand bis zum Schluss. Es gab keinen Moment, wo er eingeknickt ist. Daniel stand. Die drei Freunde, sie standen im wahrsten Sinne des Wortes. Mose stand vor Gott. Wer vor Gott gerade stehen kann, muss sich vor der Welt nicht beugen. Aber wer sich vor der Welt beugt, der kann, wird vor Gott nicht mehr stehen können. Wir können nicht beiden dienen, ihr Lieben. Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 4, wer der Welt Freund sein will, ist ein Feind Gottes. Was ist denn die erste Prophezeiung, die wir in der Bibel überhaupt finden, in Genesis 3, Vers 15? Das ist eine bekannte Prophezeiung, wodurch Gott sagt, ich werde Feindschaft setzen zwischen Satan und seinen Nachkommen und zwischen Christus und seinen Nachkommen. Jetzt wird es interessant. Bis wann wird denn diese Feindschaft gehen? Was sagt Jesus? Oder was sagt die Bibel? Es wird nie Freundschaft geben. Die Feindschaft geht so lange, bis der Feind vernichtet ist. Und dann ist aus, für immer. Das heißt, das ist eine der längsten Zeitprophezeiungen, die wir in der Bibel, wir kennen Daniel 8, die 2300 Abende und Morgen, ja, ihren Startpunkt, ihren Endpunkt, aber diese Prophezeiung hat eine viel längere Zeitspanne. Sie beginnt mit dem Sündenfall im Paradies, die Feindschaft, die Gott zwischen den Feind und sich legt, und sie wird enden, wenn der Feind einfach einmal vernichtet ist. Und das sind weit mehr als 2300 Jahre. Und diese Feindschaft, ihr Lieben, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was wir heute probieren, um mal das Paradoxe so ein bisschen in die Mitte zu rücken, dass wir mal verstehen, was ja eigentlich geschieht. Wir probieren den Spagat, indem wir uns mit dem Feind an einen Tisch setzen. Sitzt Jesus mit dem Teufel zusammen an einem Tisch? Verhandeln die und überlegen, wie sie die ganze... Nur mal als Beispiel. Jesus kommt auf diese Erde. Mit 30 Jahren beginnt er seinen Dienst. Und dann plötzlich merkt er, da ist eine ganz massive Anfeindung da von der damalig etablierten religiösen Elite, also die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die hohen Priester, die das Sagen hatten. Und er merkt diese Feindschaft. Jetzt wird es interessant. Im Zuge der heutigen Bemühungen der Ökumene, wir wollen ja alle eins sein, unter was für einer Prämisse, spielt keine Rolle, Hauptsache eins. Ob die Basis das Wort Gottes ist oder ob das des Teufels Schlingen sind, in die wir uns begeben, spielt keine Rolle. Hauptsache eins. Schaut mal her. Wo findest du in der Bibel eine einzige Stelle, einen einzigen Hinweis darauf, dass Jesus zu den Pharisäern gesagt hätte, wisst ihr was, das ist nicht gut, wenn wir uns hier mal streiten. Lasst uns mal zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung finden. Ja, ihr habt eure Kirche, ich habe jetzt so meine hier und ich habe meine Nachfolger. Und wir können doch irgendwas in den Kompromiss finden. Ihr Lieben, natürlich ist das lächerlich. Warum auch? Denn Jesus ist gekommen, um die Menschen wieder zu ihm, zu Gott zurückzuführen, aus der Irre. Weil die Pharisäer hatten die Menschen in die Irre geführt. Und zu der Zeit, ihr wisst ja, was die Menschen, was hoch im Kurs stand, was für jeden wirklich verbindlich war, das war nicht das, was Gott sagt, sondern das, was die Pharisäer gesagt haben. Sie haben, was sagt Jesus? Sie haben nichts als Menschengebote. Das ist ihnen heilig. Und dadurch zerstören sie das Wort Gottes, die Gebote Gottes. Und das war das Problem. Und Jesus versucht nicht, einen Kompromiss zu finden. Sondern wie sah denn der Kompromiss aus, der Kompromiss Jesu mit den Pharisäern? Ganz einfach. Er sagte, ihr Heuchler, wenn ihr so weitermacht, das war der Kompromiss. Und wir, was machen wir heute? Wir laden den Teufel zu uns ein, dass wir uns an einen Tisch setzen und finden eine Lösung. Wie sieht denn eine Lösung oder ein Kompromiss aus auf Basis des Wortes Gottes, ihr Lieben? Kann ich mit dem Wort Gottes Kompromisse machen? Kann ich es abschwächen? Kann ich es dämpfen? Kann ich es isolieren? Kann ich irgendwas es entfernen? Kann ich was hinzutun? Was sagt die Bibel selber dazu? Wer etwas hinzutut oder wer etwas hinwegtut, den wird Gott zur Rechenschaft ziehen. Aber ganz gewaltig. Das Wort Gottes, ihr Lieben, ist nicht verrückbar. Die Grenzen sind nicht verrückbar. Aber wir meinen, es geht schon. Und das haben viele von uns auch probiert. Und es ging, aber schief. Wisst ihr, was ein Kompromiss eigentlich ist, also auf Basis des Wortes Gottes? Ich rede nicht von menschlichen. Versteht das bitte nicht falsch. Im normalen zwischenmenschlichen Bereich gibt es ja manchmal Kompromisse. Wenn ich jetzt... Ich nenne immer so ein Beispiel, ja, ein Ehepaar will in Urlaub, sie haben 2 Wochen Urlaub und der Mann will ans Meer, die Frau will in die Berge. Was machen wir jetzt? Das ist ein Kompromiss. Ja? Dann gehen wir halt eine Woche in die Berge und eine Woche ans Meer, von mir aus. Ich rede nicht von sowas, ich rede von Kompromissen auf Basis des Wortes Gottes, dass das Wort Gottes quasi verrückt wird, die Grenze wird verrückt oder es wird komplett entkräftet oder man tut was dazu, was gar nicht drinsteht, also solche Dinge. Was bedeutet sowas, ihr Lieben, der Kompromiss mit dem Wort Gottes? Ich sage euch, was das bedeutet. Das ist der Deal mit dem Teufel. Dealen wir mit dem Teufel? Ich glaube, das sollten wir nicht tun. Denn der kleine Finger reicht ihm. Den Rest erledigt er dann von allein. Treue, ihr Lieben. Zu diesem Punkt Treue, für mich ist es immer so wie ein magisches Dreieck. Ja. Treue, dann haben wir Gebet und Glaube. Diese 3 Punkte. Die bedingen einander. Treue, Glaube und Gebet. Glaube ist die Essenz. Also ohne Glaube, sagt uns Paulus in Hebräer 11, können wir Gott nicht, es ist unmöglich, Gott ohne Glauben zu gefallen. Es funktioniert nicht. Zu Gott müssen wir im Glauben kommen. Wir müssen glauben, dass er existiert. Wir müssen glauben, dass das, was er sagt, auch Realität ist. Dass er das auch tut. Ja? Und natürlich das Gebet. Wie kann ein Glaubensleben ohne Gebet stattfinden? Das geht ja nicht. Also die Verbindung, ja, die heiße Verbindung, ja, durch Gebet ist ja das A und O. Das ist ja der Strom, der in unseren Glauben hineinfließt und uns Kraft gibt. Ja. Das zu tun, was wir tun, eben auch treu zu sein. Und diese 3 Dinge bedingen einander. Und du kannst sie nicht voneinander trennen. Und manchmal frage ich mich, wenn wir im Leben auf Probleme stoßen, und plötzlich hast du von heute auf morgen ein Problem. Es tut sich einfach so vor deinen Augen auf. Wie gehe ich damit um? Was ist meine Einstellung dazu? Und die Bibel hat uns an der Stelle wirklich ein sehr, sehr, sehr reiches Beispiel, ja, gezeigt, aus dem wir sehr viel lernen und von dem wir wirklich profitieren können. Und an der Stelle nehme ich immer gerne, ja, es sind 2, 3 verschiedene Beispiele, aber eines davon ist zum Beispiel Gehasi und Elisa. Ihr kennt die beiden. Ja, und ihr wisst ja, was da passiert ist. Ja, die Aramäer führen Krieg gegen Israel. Und der Prophet Elisa ist ja zu der Zeit als Nachfolger von Elia. Und dann passiert etwas. Ja? Also in diesem Krieg merkt der König, Amoriter, genau, merkt plötzlich irgendwie, da stimmt was nicht. Egal, welche Strategie wir anwenden, die sind uns immer ein Schritt voraus. Also Was denkt er sich, was logisch und normal ist? Wir haben unter uns einen Spitzel, der für die arbeitet. Und er fragt auch offen, wer hält's mit denen? Und alle Generäle gucken ihn mit solchen Augen an, König, im Leben nicht, wir sind dir loyal. Und dann sagt einer, aber König, es ist nicht so, ich kann dich beruhigen, wir halten alle mit dir. Ich weiß, warum das so ist, wie es ist, nämlich da drüben ist ein Mann Gottes. Und dieser Mann Gottes, der bekommt von Gott immer gezeigt, was wir gerade hier reden, auch in diesem Moment. Das heißt, die Strategien, die wir oder die Pläne, die wir haben, die weiß er schon lange im Voraus, bevor wir die Armee aufgestellt haben, bevor alles, das weiß er. Also sagt er seinem König, dem König von Israel, und deswegen sind die uns immer ein Schritt. Okay, sagt der König, gut, dann will ich den Mann, holt ihn sofort. Das geht so nicht. Was machen sie? Aramäer gehen, sie finden raus, Elisa befindet sich in Dothan. Und ihr kennt die Geschichte, als die Aramäer Dothan umkreisen, die Stadt. Elisa ist dort mit seinem Diener, mit Gehasi. Jetzt wird es interessant. Es wird morgen. Der Diener geht so aus dem Haus raus, ne? Und Sonne geht auf, streckt sich gut geschlafen, wäscht sich wahrscheinlich gerade die Hände, das Gesicht. Und dann guckt er einmal so ein bisschen hin und denkt, oh, 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 tja, oh. Denn er kommt jetzt in Panikmodus. Wahrscheinlich ist er reingerannt. Elisa, Elisa, Hilfe, was ist? Komm mal raus, komm schnell raus, guck mal, was da los ist. Wir sind tot, die machen uns fertig, die nehmen uns mit, wir sind jetzt Gefangene, jetzt ist alles vorbei, Sklaven und was weiß ich, was für Gedanken und alles. Der ist total in Panikmodus versunken, ja. Elisa, ganz entspannt, kommt raus aus dem Haus, stellt sich hin und schaut. Und jetzt kommt meine Frage an euch. Hat Elisa das, was sein Diener gesehen hat, hat er das auch gesehen? Was würdet ihr sagen? Ja, freilich, das ist doch nicht blind. Freilich hat er das auch gesehen. Der hat die Augen aufgemacht und hat genau das gesehen, was Elisa auch gesehen, was sein Diener auch gesehen hat, Gehasi. Nur mit einem Unterschied. Er hat noch etwas gesehen, das konnte aber sein Diener nicht sehen. Und ihr Lieben, wir reden hier von etwas, das ist elementar. Es gibt zwei Möglichkeiten in meinem Leben. Als Gläubiger, als treuer Nachfolger Jesu, es gibt zwei Möglichkeiten in deinem und in meinem Leben. Wir können versuchen, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen, vor allem die Probleme, mit den Augen des Glaubens zu sehen. Wir können aber auch nur die menschlichen Augen dafür verwenden. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach. Der Unterschied ist kolossal, wie er größer gar nicht sein könnte, nämlich indem derjenige, der nur mit menschlichen Augen sieht, in einen Panikmodus verfällt und nichts mehr außer den Tod sieht, das Ende. Derjenige aber, der mit den Augen des Glaubens sieht und der fest verbunden ist mit Christus und der Gott vertraut, der sieht plötzlich etwas, was der normale Mensch nicht sehen kann. Und das, ihr Lieben, ist der ganze Unterschied. Und die Frage ist, mit welchen Augen siehst du die Nöte, die Sorgen, die Probleme, die dir persönlich begegnen? Mit welchen Augen? Mit welchen Augen sehen wir diese Dinge? Und es ist ein massiver Unterschied. Wenn wir sie mit den falschen Augen betrachten, dann werden wir zugrunde gehen daran, weil die Umstände, Satan benutzt Umstände wofür? Um uns in die Knie zu zwingen. Gott benutzt Umstände dazu, um uns auf die Knie zu zwingen. Das ist ein Unterschied. Satan will uns in die Knie zwingen. Gott benutzt Umstände, damit wir auf die Knie gehen und damit wir seine Herrlichkeit und seine Macht im Leben erleben dürfen. Und ihr wisst, auch hier, wie die Geschichte endet, ja, das Erste, was Elisa sagt, der macht gar keine Ansprache, keine Diskussion mit seinem Diener. Er spricht direkt mit Gott und sagt, Herr, öffne diesem die Augen. Öffne ihm die Augen. Denn das, was Elisa gesehen hat, war viel größer. Es war das Heer Gottes, das um die Aramäer herumstand. Und dieses Heer, ihr Lieben, ist unschlagbar. Wenn das Heer Gottes sich für dich aufstellt zum Kampf, dann kannst du sicher sein, der Sieg gehört dir. Denn Christus hat noch nie einen Kampf verloren und das wird auch nicht passieren. Aber wir entscheiden, wer für uns kämpft. Kämpfe ich für mich, dann werde ich verlieren. Oder lasse ich Christus kämpfen? Aber um Christus kämpfen zu lassen, muss ich auch glauben, dass er für mich kämpft. Und Glaube, ihr Lieben, und Treue sind ein Element. Glaube und Treue ist nicht trennbar. In dem Moment, wo ich glaube, aber Gott untreu bin, dann verliert mein Glaube die Substanz. Und das war's. Es geht den Bach runter. Und ich werde beginnen, mit den Augen des Dieners zu sehen und werde vor jedem Problem in die Knie gehen. Nicht auf, sondern in die Knie. Treue gibt es aber auch heute noch, ihr Lieben. Habt ihr das gewusst? Das ist nicht nur damals, dass ein Daniel oder die drei Freunde oder ein Mose, der vor Gott steht und treu den Auftrag erfüllt, nicht an seinem Wort vorbeigeht, so wie es Gott gesagt hat, achte auf mein Wort und geh weder zur Linken noch zur Rechten, weiche nicht ab, sondern geh in diesem Wort, in dieser Verheißung und du wirst den Sieg erlangen. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht den Bruder Hans Roth kennt, der ist in der Karlsruher Gegend irgendwo, ich weiß nicht genau, welcher Gemeinde. Auf jeden Fall, er kommt aus dem Heimatdorf, aus Rumänien, aus Siebenbürgen, wo ich herkomme. Und wir haben uns dieses Jahr auf dem Waldgottesdienst von Karlsruhe haben uns getroffen und uns ein bisschen unterhalten. Und ich höre gerne, er hat vieles mit Gott erlebt. Er ist ein Mann Gottes, der es mit Gott wirklich sehr ernst meint, ja, und immer schon ernst gemeint hat. Und er sagte, ich wurde einberufen ins Militär in Rumänien, 60er, 70er Jahre, ich weiß nicht genau, wann das war, ins Militär. Damals musste man 3 Jahre Militär machen. Und Adventist zu sein, geht gar nicht. Im Kommunismus sowieso, außer der orthodoxen Kirche, waren alle anderen unter scharfer Beobachtung, ob das die Pfingstler waren, ob das Baptisten oder Adventisten. Und naja, was machst du jetzt im Militär, wo du 3 Jahre lang 7 Tage die Woche dort anwesend sein musst? Er wird einberufen in eine Kaserne und dort geht's los. Er fängt an zu arbeiten. Als jeder Soldat hatte seinen Bereich, wo er arbeiten musste. Und eines Tages kommt sein Vorgesetzter, der Kasernenkommandant, kommt und sagt: Hör mal, ich habe dich jetzt beobachtet. Du arbeitest wirklich sehr gut, sehr gewissenhaft. Du hast eine sehr feine Art und du bist fleißig und also egal wie oder was, ich finde keinen zweiten wie dich und ich würde dich gerne zum Teamchef machen, dass du ein Team übernimmst und dass du dann selbstständig mit deinem Team arbeitest. Ja, die Aufgaben bekommst du, aber du entscheidest, wann du was, wo, wie. Und er war sehr geehrt und sagt, das freut mich, aber schau, sagt er zu dem Vorsitzenden, ich hätte einen Wunsch, der ist mir wichtiger als Chef oder sonst was zu sein. Ich bin Adventist und ich würde gerne, wir haben ja alle den Sonntag, ne, frei, ich würde gerne den Samstag frei haben, weil und so weiter. Und der Vorgesetzte schaut ihn an und sagt, ja, wenn es nur das ist die kleinste Kleinigkeit. Kein Problem. Kannst du Freitag, er hat ihm erklärt, der von Freitagabend bis Sabbatabend würde er dann gerne auch gehen und er geht in eine Gemeinde irgendwo in der Gegend, ja, und dann kommt er am Sabbatabend oder Sonntag früh wieder, wann er da sein muss. Alles bestens. Glaubt ihr, dass das dem Teufel gefällt? Natürlich nicht. Was passiert wenige Wochen später? Ein hoher Militärgeneral aus der Hauptstadt, aus Bukarest, kommt in diese Kaserne, um sie zu inspizieren, einfach zu sehen, wie alles läuft. Ne? Und er sollte auch eine Weile dort bleiben. Und nach wenigen Tagen bekommt er mit, da ist einer, der geht am Freitag und kommt am Samstag wieder am Abend. Er geht zu ihm hin, sagt, wer bist du, warum gehst du da? Ja, so und so. Ab sofort bleibst du hier, sagt er. Und der Bruder Roth sagt, ja, aber mein Vorgesetzter hat es mir, ich bin hier der Vorgesetzte von deinem Vorgesetzten. Okay, Frage, was machst du jetzt? Die Tage vergehen, der nächste Freitag kommt. Was tust du jetzt? Bruder Roth hat gebetet. Er hat wirklich viel gebetet und hat sich entschieden, Gott gehorsam zu sein. Packt seinen kleinen Koffer an diesem Freitagabend. Und der General wusste natürlich, er hat das schon geahnt, kommt in sein Zimmer. Was machst du da? Ja, ich tue, was ich tun muss. Und er sagt, gut, wenn du die Kaserne verlässt, kann ich dir eins sagen, du kommst als Toter wieder zurück. Weil das war dann wie eine Art Fahnenflucht, die konnten dich wirklich erschießen, wenn du die Kaserne verlässt, ohne Genehmigung. Und er geht. Also er packt seine Sachen. Und während der General ihm noch so droht, bricht der General zusammen. Notarzt kommt rein, bringt ihn ins Krankenhaus. Und in der Zeit war dann Bruder Roth ist dann gegangen. Und Bruder Roth kommt wieder zurück am Sabbatabend und am Sonntag erst wird der General aus dem Krankenhaus wieder zurückgebracht. Und jetzt haltet euch fest, ihr Lieben. Haltet euch fest. Das geschah, solange er noch dort war, der General, ich weiß nicht, wie viele Monate, jeden Freitag bekam er einen medizinischen Notfall, einen Zusammenbruch. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und erst am Sonntag konnte er wieder zurückgebracht werden. Arbeitet Gott heute noch oder nicht? Und wie Gott arbeitet. Aber wisst ihr, warum Gott nicht so arbeitet, wie vielleicht, wenn wir es in der Schrift lesen, sagen, boah, was Gott alles gemacht hat. Wo gibt es noch die Brüder Roths heute? Wo gibt es noch die Daniels und die Noahs und die Hiobs und die Moses heute? Wo gibt es die noch? Wir ducken uns alles, was die Welt, die letzten 5 Jahre haben uns sehr, sehr stark gezeigt, wie wir uns geduckt haben. Wenn die Welt schreit, wenn die Autoritäten dieser Welt aufstehen und etwas sagen. Aber ihr Lieben, der Punkt der Entscheidung ist nicht mehr fern, wo wir wirklich, wirklich, wo es dann wirklich um die Substanz geht, wo es um das Wort Gottes geht oder um die Gesetze dieser Welt. Wo du wirklich eine Entscheidung treffen musst. Was tun wir dann, wenn wir jetzt nicht wissen, an wen wir glauben? Ja, glaubst du, wenn es soweit ist, dann, ja, dann wird das schon alles, dann mache ich das. Glauben muss man üben, schreibt Ellen White. Ruf an die Jugend. Glauben muss man üben. So wie ein Marathonläufer, der übt. Der kann doch nicht einfach, ein Jahr lang sitzt er jeden Abend vor der Couch und Cola, Chips und 500 Kilo auf den Hüften und dann, morgen ist Marathon. Ja, wie soll das gehen? Der muss üben, der muss trainieren. Und Glaube ist das Gleiche, ihr Lieben. Ellen White sagt, wir müssen glauben, üben täglich. Und wenn wir Erfahrungen mit Gott machen, wird es Schritt für Schritt aufwärts gehen. Und wir werden immer größere Erfahrungen, wir werden Gott immer besser kennenlernen, wir werden Gott immer mehr vertrauen. Und dann, wenn der Tag kommt, wo einige, glaubt ihr, anders gesagt, was glaubt ihr? Warum konnten die drei Freunde stehen in der Ebene Dura in Babel, als alle sich verbeugt haben? Warum, was war der Grund, warum sie stehen bleiben konnten? Was glaubt ihr? Sie glaubten und noch was. Das ist das Resultat jahrelanger Treue zu Gott und nicht in der Welt leben und dann, wenn der entscheidende Moment kommt, jetzt bleibe ich stehen. Du wirst nicht stehen bleiben. Schließlich sagt auch die Schrift, Offenbarung 3, Vers 10, es wird der große Tag kommen, der Tag, an dem die ganze Welt verführt werden wird. Und was wird dann passieren? Die Schrift sagt, ich lese euch kurz den Text vor. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Hier fängt schon an. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren. Ausharren bedeutet, ich halte aus, egal wie schlimm eine Situation. Ich vertraue Gott und ich werde mit Gott Großes erleben. Und glaub mir, im Moment lesen wir vielleicht die Geschichten in der Bibel und sind neidisch über die großen Figuren, die wir da sehen. Boah, was der erlebt hat mit Gott, das will ich auch. Glaubt mir, wenn wir treu sind und jetzt in der Endzeit, erst recht, würden die alle noch leben, die wären neidisch auf das, was wir erleben würden. So ist es. Und Gott hat sich nicht geändert. Du wirst das gleiche erleben mit Gott wie alle anderen auch, die ihm treu waren. Und hier sagt uns die Schrift, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, weil du treu geblieben bist, werde ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, sagt Gott, damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Boah. Also das wird ein Moment sein, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und was passiert gerade? Die Täuschungen werden immer mehr vorbereitet. Und schaut euch mal die vielen Erweckungen an. Es wird noch viel Größeres. Es wird Feuer vom Himmel fallen, sagt die Bibel. Also Wunder geschehen, ja? Wunder. Der Teufel kann Wunder tun. Was tust du, wenn dein Großvater, deine Mutter, dein verstorbener Onkel, wer auch immer plötzlich vor dir steht und mit dir spricht? Was machst du? Was machst du, wenn jemand sagt, also mein Großvater, der war gestern Abend bei mir im Zimmer und hat mir gesprochen. Willst du sagen, ich bin schizophren? Was machst du dann? Was machst du dann? Ihr Lieben, wir müssen, das ist die Basis. und nicht die Erfahrungen. Denn der Teufel kann uns auch Erfahrungen geben, die aber nicht von hier sind. Und Gott prüft auch unseren Charakter. Und Charakterprüfung ist manchmal ouch, sehr ouch. Das heißt, Gott kennt unsere Schwachpunkte. Und er geht zu den Schwachpunkten, um sie stark zu machen. Und hab keine Angst, wenn etwas in deinem Leben passiert, wenn du weißt, du bist mit Gott verbunden. Gott hat die Kontrolle. Er lässt es zu, weil es einen Grund hat. Wisst ihr, ein Mann, der so viele Schwierigkeiten hatte, beklagte sich einmal bei Gott und sagte, Herr, warum führst du mich in so unruhiges Gewässer hinein? Warum? Und er hatte keine Antwort. Und dann plötzlich antwortet ihm Gott und sagt, weil deine Feinde nicht schwimmen können. Vielleicht sollten wir Gott einfach mehr vertrauen. Er ist mit uns, auch in unruhigen Gewässern. Es hat einen Grund, warum wir dahin müssen. Gott macht keinen Fehler. Und er macht alles perfekt, wenn wir ihm das Zepter übergeben. Und Charakterprüfung ist hart. Es gab eine Pastorenkonferenz in Rumänien vor vielen Jahren. Und dann stand ein Pastor auf, der war schon in Rente. Der sagte, wisst ihr, ich will euch, also die haben so ein bisschen Erfahrungen voneinander erzählt, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Und er sagte, ich will euch eine Sache erzählen, etwas, was ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünsche. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich das erleben durfte. Und er sagte, ich war ein Kind, 6 Jahre alt. Wir waren zu Hause im Dorf in Rumänien, wo wir wohnten, ein kleines Dorf. Meine Eltern und ich, wir waren zu Hause. Plötzlich geht die Tür auf und da steht ein Mann in der Tür. Und der war genauso überrascht wie wir. Und der kam, es war ein Einbrecher, und der kam einfach, um etwas zu essen zu stehlen. Aber er hat nicht damit gerechnet, er dachte, es ist niemand zu Hause. Und er war so komplett überfordert mit der Situation. Und im Affekt tötete er meine Eltern. Ich war ein kleines Kind, sagt er. Ich rannte zum Hinterausgang, ich konnte das ja nicht mit ansehen, ich rannte zum Hinterausgang raus durch den Garten und ich lief und rannte und ich schrie immer, hilf mir, Jesus, hilf mir. Das war alles, was ich tat. Und dann vergingen die Jahre, ich war in der Schule. Viele meiner Mitschüler kamen mit einem Pausenbrot in die Schule oder hatten was Ordentliches zum Essen dabei. Ich wuchs in einem Waisenheim auf. Oft hatte ich nur einen Apfel am ganzen Tag, mehr nicht. Und wenn dann Schulfeste waren, wo die Kinder mit ihren Eltern kamen, kam ich immer allein. Oder wenn ein Kindergeburtstag war und ich war auch mit eingeladen und dann kamen, brachten die Eltern ihre Kinder hin und ich kam immer allein. Und das hat sehr geschmerzt, sagte ich. Ich habe viel gelitten in der Zeit. Und als Jugendlicher haderte ich mit Gott und sagte, Gott, was habe ich gemacht? Sag mir, was habe ich gemacht, dass du mir die Eltern genommen hast? Und ich haderte. Und irgendwann mal kam mir ein Gedanke, wo ich sagte, die einzige Möglichkeit, meine Eltern wiederzusehen, ist, wenn ich Jesus mein Leben übergebe. Das ist die einzige Möglichkeit. Eine andere gibt es gar nicht. Und dieser Gedanke beschäftigte mich. Und ich haderte mit Gott, aber gleichzeitig gab mir dieser Gedanke Kraft und Frieden. Und dann kam der Tag, wo ich mich entschied, Pastor zu werden, mich Gott ganz hinzugeben. Und ich studierte und wurde Pastor und ich diente Gott Jahre und Jahrzehnte. Und ich war schon kurz vor der Rente, da ruft mich ein Pastorkollege an und fragt mich aus einer Nachbargemeinde, aus einer benachbarten Gemeinde, und fragt, hör mal, kannst du nächstes Wochenende in meine Gemeinde kommen und Taufen durchführen. Wir haben Taufen, aber ich kann nicht. Ich bin nicht da. Ich bin kurzfristig verhindert. Und er sagt, ja, das kann ich tun. Und er geht an diesem Wochenende hin. Und dann kommen die Taufkandidaten. Ich weiß nicht, waren es 10, 15, 20, es waren viele Täuflinge. Und er hat eine Gewohnheit gehabt, das sollten wir eigentlich heute auch haben. Ja, jeder, den er taufte, mit dem wollte er auch einfach nochmal kurz sprechen. Du, warum möchtest du dich taufen lassen? Das ist wichtig, ihr Lieben. Denn was ist der Grund, warum heute sich viele taufen lassen wollen? Ja, weil sich das mein Opa schon seit 20 Jahren wünscht, jetzt mache ich es halt mal. Ihr Lieben, das ist kein Grund, sich taufen zu lassen. Aber das ist aber ein Motiv, warum es viele tun. Viele unbekehrte Herzen in den Gemeinden sind und die waren nie bekehrt und sie haben auch nicht die Absicht, sich zu bekehren, aber es gehört halt dazu, Tradition, weil meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern waren alle Adventisten und ich will sie jetzt nicht enttäuschen. Und dann kommen sie in Gemeinden, dann werden sie zu Gemeindeleitern und dann wundern wir uns, warum die Gemeinden den Weg der Welt gehen. Das ist nicht gut. Aber das ist nicht Gegenstand dieser Erfahrung, sondern nur mal so als Klammer auf. Und er spricht so mit jedem ein paar Minuten. Und dann steht vor ihm ein Mann, der war nochmal älter als er, nochmal bedeutend, vielleicht 10 Jahre älter oder 15 Jahre älter. Und er fragt ihn, du, warum möchtest du dich taufen lassen? Und er sagt ihm, weißt du, bei mir ist es eine sehr schwierige Geschichte. Es ist schon über ein halbes Jahrhundert her und viele Jahre sind vergangen. Aber es ist so, ich hatte Hunger. Ich war ein junger Mann. Ich hatte Hunger und ich wusste mir nicht mehr zu helfen und die einzige Möglichkeit, etwas zu essen zu besorgen, ist, wenn ich mir etwas stehle. Und ich entschied mich, in einem Haus einzubrechen, wo ich wusste, da ist niemand da und nehme was zu essen. Und ich brach ein in dieses Haus, aber ich weiß nicht warum, ich hatte mich getäuscht. Jetzt standen plötzlich, die ganze Familie stand da, ein Ehepaar und ein kleiner Junge. Und im Affekt, aus Angst, dass sie mich verraten, dass sie mich an die Polizei ausliefern und dann im Gefängnis lande, aus Affekt gerieten wir in eine Rangelei und ich tötete dabei die Eltern, aber das wollte ich nicht. Und dann sagt er, und dann geschah Folgendes, sagt er, in diesem ganzen Wirbel war da so ein kleiner Junge und der lief raus und ich hörte, wie er immer rief, Jesus, hilf mir, Jesus, hilf mir. Ich hörte das noch, ich weiß nicht, das klang noch den ganzen Tag nach in meinen Ohren und dann sagt er, und dann, von dem Tag an bis heute, 60 Jahre oder was weiß ich, wie viel Zeit vergangen ist, sagt er, von dem Tag an bis heute, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, höre ich den Jungen rufen. Jeden Abend. Es gab noch keinen, an dem es nicht so war. Und ich habe lange gerungen mit mir, sagt er, was ist das? Warum höre ich diesen Jungen immer rufen? Und dann habe ich mich entschieden. Dann habe ich mich entschieden, Jesus mein Leben zu übergeben. Denn so hat Jesus mich gerufen, 60 Jahre lang. Und der Pastor schaut ihn an, er steht gegenüber und sagt zu ihm, weißt du, ich komme gleich wieder, ich muss kurz raus. Und er geht raus, war vielleicht 30, 40 Minuten draußen. Und er berichtet, in dieser Zeit, als er draußen war, die verbrachte er nur auf den Knien. Und er haderte mit Gott und sagte, Gott, diene ich dir nicht schon Jahrzehnte? Habe ich einmal zu irgendwas Nein gesagt? Bin ich nicht nachts und im Winter und bei Regen und Schnee und bei Wetter und Unwetter zu Fuß zig hunderte Kilometer, habe ich dir nicht von Herzen gedient? Warum stellst du den Mörder meiner Eltern heute vor meine Augen, dass ich ihn taufen soll? Warum? Und er hadert. Und er sagt, Gott, wenn du mir nicht die Kraft gibst, ihm zu vergeben, dann werde ich nicht mehr reingehen. Ich kann das nicht. Und er bleibt noch auf den Knien eine Weile. Und plötzlich, so berichtet er, es war wie so ein Knopf. Jemand hat einen Knopf gedrückt, er steht auf. Und in dem Moment sagt er, all das, was dieses Bild war, weg. Und in mir war ein Bild da, so als würde Christus zu einem dieser Besessenen gehen, die so schlimm dran waren. Aber er geht und schaut sie mit den Augen der Liebe an, dass die Dämonen aus ihm flüchten und ihn nicht mehr ertragen konnten. Und er sagt so dieses, ich ging auf ihn zu und ich ging auf ihn zu und nahm ihn in die Arme und sagte, natürlich werde ich dich taufen, mein Bruder. Und bevor er ihn taufte, sagt er, aber dieser Junge, den du gehört hast, ja, der steht jetzt vor dir. Was geht in einem Menschen vor? Was, wenn Gott Charakter prüft, ihr Lieben? Schaut mal, wir können nur darum bitten, dass Gott uns nicht so eine schwere Prüfung schickt. Aber was ist, wenn es so kommt? Was ist, wenn? Ist es das wert, einen Menschen oder eine Sache oder irgendetwas zu hassen, um mein ewiges Leben zu verpassen? ist nichts ist es wert, mein Leben zu verpassen, ihr Lieben. Und ganz im Gegenteil. Und wenn wir jetzt beginnen, und das ist, ihr Lieben, ich sage immer so, der Sieg, der ultimative Sieg der Vergebung. Das nämlich, wenn ich jemanden vergebe, passieren 1000 Dinge auf einmal. 1000 Dinge auf einmal, wir können uns das gar nicht vorstellen. Stell dir vor, etwas, was Gott, was in deinem Leben schon Jahre oder Jahrzehnte nagt, was dich niederdrückt, was dir richtig quer im Magen liegt, ja, über Jahre oder Jahrzehnte, plötzlich verschwindet es. Plötzlich siehst du in dem Menschen, der vor dir ist, der vielleicht ein Mörder ist, der vielleicht ein, was weiß ich, ein Zuhälter, der vielleicht das Schlimmste getan hat, plötzlich siehst du in ihm jemanden, für den Christus auch gestorben ist. Denn gibt es, und dieser Pastor sagte am Ende, und das hat mir, ihr Lieben, sehr viel nachzudenken gegeben. Er sagte, wenn Jesus ihm vergeben hat, ja, wer bin denn ich, dass ich es nicht tun sollte? Wenn Gott ihm vergibt, ja, bin ich mehr als Gott, dass ich ihm nicht vergeben sollte? Wer bin ich dann? Und er sagte, es war eines der heftigsten Erlebnisse, was er in seinem Leben hatte. Er ist ja schon alt, ja, aber er sagt, in dem Alter noch so etwas zu erleben, dass das plötzlich, du denkst, das ist jetzt ein Film, da steht jetzt nicht wirklich der Mörder deiner Eltern. Nee. Und Tatsache, und er tauft ihn und nimmt ihn in den Arm. Und wie viel verschwindet aus dir, sämtliche Dämonen, die Hass, Wut, Aggressionen, die erzeugt haben, sie sind weg. Jesus hat gesagt, raus, ganz raus. Und bleibt, wo ihr seid. Der Benefit der Vergebung, ihr Lieben, es ist nicht nur dem vergeben wird, zugute gekommen, vielmehr dir selbst. Weil es ist ein Stein weg, der dich dein Leben lang zu Boden gedrückt hat. Er ist weg. Er ist weg. Wir kommen zum Schluss. Ihr wisst von dem amerikanischen Bürgerkrieg. Nordstaaten gegen Südstaaten. Die Konföderierten gegen die Unionssoldaten. Und das war im Dezember 1862, die große Schlacht von Fredericksburg. Und in dieser Schlacht gab es einen Sergeant namens Kirkland. Und der hatte seinen Vorgesetzten, den General Kershaw. Ihr könnt die Geschichte gerne nachlesen, könnt ihr googeln, ihr findet das dort alles. Und da war, die waren bei den Südstaaten, bei den Konföderierten. Und diese Nacht, die hatten einen taktischen Fehler gemacht, die Südstaaten. Und sie hatten an dem Tag, 12.000 Soldaten verloren. Aus einem taktischen Fehler. Und es war eine heftige Schlacht und der Abend kam. Das war auf einem Schlachtfeld. Und der Abend kam und wenn die Sonne untergeht, haben sich die Soldaten der jeweiligen Armeen wieder zurückgezogen in die Schützengräben. Ja, weil nach wie vor geschossen werden kann. Und sie waren in ihren Schützengräben und dieser Sergeant Kirkland hört die ganze Nacht auf dem Feld, auf dem Schlachtfeld, hört er die verwundeten Soldaten, wie sie rufen und schreien, wie sie richtig um Hilfe schreien, wie sie vor Schmerzen schreien. Er hört, wie sie rufen, Wasser, Wasser, und verzweifelt sind. Und als die Sonne so über dem Horizont hochgeht, sagt er zu seinem General, General, ich möchte gerne aufs Feld gehen und den Soldaten helfen. Aber Kirkland, sagt er, das sind auch fremde Soldaten. Und außerdem, ein paar Schritte weiter hinten sind die Schützengräben der gegnerischen Armee. Wenn du einen Fuß dort hinsetzt, hast sofort 20 Kugeln im gleichen Augenblick. Und wie willst du das? Das kannst du nicht machen. Das ist reiner, blanker Selbstmord. Und er sagt, wissen Sie, Herr General, mein Leben, ich will nicht sagen, mein Leben ist wertlos, aber da liegen 100, sind sie wertloser als ich. Und wenn mein Leben dadurch verloren geht, dann weiß ich dennoch, ich habe es versucht. Aber ich möchte Ihnen was sagen. Ich kann diese armen Seelen dort nicht mehr schreien hören. Ich kann nicht mehr. Und ich werde gehen und ihnen helfen, ob sie es mir genehmigen oder nicht. Der General sagt, wissen Sie, Kirkland, ich habe noch nie so einen Menschen gesehen wie Sie, aber ich kann mich gegen so ein edles Motiv nicht wehren. Gehen Sie, möge Gott mit ihnen sein, war das Letzte, was er ihm sagte. Und Kirkland nimmt, füllt so große Bottiche mit Wasser, nimmt sie auf den Rücken und geht aufs Feld. Es war schon bei Tagesanbruch, man konnte alles schon richtig sehen. Und er geht von Soldat zu Soldat und nimmt seinen Kopf, stützt ihn, gibt ihm zu trinken. Bei dem anderen vielleicht, wo er 5 oder 10 Minuten war, der starb dann, weil er hatte keine Chance mehr. Aber einen anderen konnte er wieder retten und gab ihm Wasser und verband seine Wunden. Wie eine Mutter ihre Kinder, wird es beschrieben in der Geschichte. Wie eine Mutter ihre Kinder versorgt. So versorgte er die Soldaten. 2 Stunden war er auf dem Feld. Nicht ein Schuss fiel. Warum fiel nicht ein Schuss? Weil die Nordstaaten später gesagt hatten, wir haben diese Mission der Barmherzigkeit sofort erkannt. Und wer da schießt, sagte ein Offizier der gegnerischen Armee, der ist als nächstes dran, der wird erschossen. Das geht gar nicht. Und deswegen fiel in diesen 2 Stunden kein einziger Schuss. Und ihr Lieben, Kirkland überlebte das. Und er rettete vielen das Leben. Jesus kam vor 2000 Jahren auf das Schlachtfeld dieser Erde, aber er überlebte es nicht. Er ging, um den Durstigen Wasser, aber das Wasser des Lebens zu geben. Aber am Ende starb er dabei. Und er war bereit zu sterben. Er wusste, er wird sterben. Kirkland wusste gar nichts. 50-50, es kann auch nicht sein, weiß ich nicht. Aber Jesus wusste sicher, er wird sterben. Und er ging trotzdem. Und heute ruft Jesus uns in seine Nachfolge. Und wenn ich sehe, es geht in meinen Kopf einfach nicht rein. Gott wird Mensch, dann kommt er und lässt sich von Menschen mit Füßen treten, verblutet am Kreuz, er stirbt unter Qualen. Er ist mir treu geblieben bis zum Ende, er hat sich nicht losgesagt von alledem, er ist diesen Weg gegangen, auch als er nicht mehr konnte und fleht um Hilfe. Niemand war da, aber er geht bis zum Schluss. Und ich sollte heute mit ihm spielen? Nein, das sei ferne, würde jetzt Paulus sagen. Ich möchte meinem Gott treu bleiben, wo es nur geht. Es ist nicht immer einfach, aber ich kann euch etwas sagen. In dem Moment, wo wir Gott treu bleiben, wo wir festhalten, wo wir die Fahne, die Stange in der Hand halten, werden wir mit Gott Erfahrungen machen. Und weißt du, was dann passieren wird? Diese Erfahrungen sind ein Multiplikationsfaktor. Nach einer kommen 5, nach 5 kommen 100. Du wirst mit Gott immer und immer wieder Erfahrungen machen. Und die Menschen werden dann, das, was wir in Josua gelesen haben, in Mose heute gelesen haben, am Schluss der Lektion, was stand, warum wollte Gott, dass sein Volk den Weg geht, seine Weisungen in Ordnung, warum? Damit die Völker sehen und sagen, was ist das für ein Volk? Wir wollen das auch. Die sind ja, und das, ihr Lieben, das ist doch das Ziel Jesu mit dir und mit mir, dass die Welt sieht, dass wir nicht nur ein Flämmchen, sondern dass wir ein Flutlicht sind in dieser Welt und diese finstere Welt erstrahlt von der Herrlichkeit und dem Glanz Gottes. Ist nicht das sein Ziel mit seinem Volk? Und das wünsche ich mir, dass die Menschen um uns herum sagen, das will ich auch und nicht, nee, das will ich nicht. Das will ich auch. Möge Gott uns helfen und die Menschen um uns herum erliegen. Ich habe es in meinem Leben erlebt, persönliche Erfahrungen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Die Menschen um uns herum, wenn sie sehen, dass du Gott treu bist, dass du Prinzipien hast, dann sind sie sprachlos. Weil der Rest der Welt ist heute treulos und prinzipienlos. Und heute wird schon in Rio de Janeiro, wurde vor ein paar Tagen ein Mann getötet von einem Jugendlichen wegen ein paar Schuhen. Der hat gesagt, gib mir die Schuhe. Und der Mann sagte, nein, der hat ihn umgebracht. Für $50. Die Menschen haben nichts mehr. Sie haben keine Prinzipien. Es gibt nichts mehr in dieser Welt. Umso mehr freut es Gott, wenn er sieht, er hat Kinder, die ihm treu sind. Und damit wird er seinen Namen in dieser Welt verherrlichen und damit wird er das Werk zum Abschluss bringen mit seinen treuen Kindern. Amen.